das auch schon hingeführt hast, und dann lade ich dich ein, wenn du deine Bibel dabei hast, aufzuschlagen. Vielleicht bist du auch schon startklar, Richter 7. Ich werde es nicht ganz lesen, aber fast ganz. Genau. Nach 2 Sonntagen im Kapitel 6, heute ein ganzes Kapitel 7. Und Jerubbaal, das ist Gideon, und alles Volk, das bei ihm war, machten sich früh auf und lagerten sich an der Quelle Harod. Das Heerlager Midians war nördlich von ihm, am Hügel More im Tal. Und der Herr sprach zu Gideon: Zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in ihre Hand geben könnte. Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Und nun rufe doch vor den Ohren des Volkes aus, wer furchtsam und verzagt ist, kehre um und wende sich zurück vom Gebirge Gilead. Da kehrten von dem Volk 22.000 Mann um und 10.000 blieben übrig. Und der Herr sprach zu Gideon: Noch immer ist das Volk zu zahlreich. Führe sie ans Wasser hinab, ich will sie dort läutern. Es soll geschehen, von wem ich dir sagen werde, dieser soll mit dir gehen, der soll mit dir gehen. Und jeder, von dem ich dir sagen werde, dieser soll nicht mit dir gehen, der soll nicht gehen. Da führte er das Volk ans Wasser hinab. Und der Herr sprach zu Gideon: Jeden, der mit seiner Zunge vom Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle gesondert für sich, und auch jeden, der sich auf seine Knie niederlässt, um zu trinken. Und die Zahl derer, die leckten, indem sie das Wasser mit ihrer Hand an ihren Mund brachten, betrug 300 Mann, und der ganze Rest des Volkes hatte sich auf seine Knie niedergelassen, um Wasser zu trinken. Da sprach der Herr zu Gideon: Mit den 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch retten und Midian in deine Hand geben. Das ganze übrige Volk aber soll gehen, jeder an seinen Ort. Und sie nahmen die Wegzehrung des übrigen Volkes an sich und deren Hörner. So entließ er alle Männer von Israel, jeden in seine Zelte, aber die 300 Mann behielt er da. Das Heerlager Midians war aber unten im Tal. Und es geschah in derselben Nacht, da sprach der Herr zu ihm: Mach dich auf, geh in das Heerlager hinab, denn ich habe es in deine Hand gegeben. Und wenn du dich fürchtest, hinabzugehen, dann geh du mit deinem Burschen Pura zum Heerlager hinab. Da wirst du hören, was sie reden, und danach werden deine Hände stark werden, so dass du in das Heerlager hinabgehen kannst. Da ging er hinab, er und sein Bursche Pura, bis in die unmittelbare Nähe der Gerüsteten, die im Heerlager waren. Und Midian und Amalek und alle Söhne des Ostens waren in das Tal eingefallen wie die Heuschrecken an Menge. Zahllos waren ihre Kamele, wie der Sand am Ufer des Meeres ist, eine Menge. Und als Gideon ankam, siehe, da erzählte ein Mann seinem Gefährten gerade einen Traum und sagte: Siehe, ich habe einen Traum gehabt. Und siehe, ein Laib Gerstenbrot rollte in das Heerlager Midians, und es kam zum Zelt und schlug es nieder, dass es umfiel, und kehrte es um, das Unterste zu Oberst, und das Zelt lag da. Da antwortete sein Gefährte und sagte: Das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes Joasch, des Mannes von Israel. Gott hat Midian und das ganze Heerlager in seine Hand gegeben. Und es geschah, als Gideon die Erzählung des Traumes und seine Deutung hörte, da betete er an. Und er kehrte ins Heerlager Israels zurück und sagte: Macht euch auf, denn der Herr hat das Heerlager Midians in eure Hand gegeben. Und er teilte die 300 Mann in 3 Abteilungen, gab ihnen allen Hörnern in die Hand und leere Krüge, und in den Krügen waren Fackeln. Und er sagte zu ihnen: Seht es mir ab und macht es ebenso. Siehe, wenn ich an den Rand des Heerlagers komme, dann soll es geschehen, dass ihr es ebenso macht, wie ich es mache. Und stoße ich ins Horn, ich und alle, die bei mir sind, dann sollt auch ihr ins Horn stoßen, rings um das ganze Heerlager, und sollt rufen für den Herrn und für Gideon. Und Gideon und die 100 Mann, die bei ihm waren, kamen an den Rand des Heerlagers beim Beginn der mittleren Nachtwache, und man hatte eben die Wachen aufgestellt. Und sie stießen in die Hörner und zerschmetterten die Krüge, die ihnen in der Hand waren. Da stießen auch die 3 Abteilungen in die Hörner und zerbrachen die Krüge. Und sie ergriffen mit ihrer linken Hand die Fackel und mit ihrer rechten Hand die Hörner zum Blasen und riefen: Schwert für den Herrn und für Gideon. Und sie blieben stehen, jeder an seiner Stelle, rings um das Heerlager. Da lief das ganze Heerlager durcheinander und sie schrien laut und flohen. Während nun die 300 Mann in die Hörner stießen, da richtete der Herr das Schwert des einen gegen den anderen und zwar im ganzen Heerlager. Und das Heerlager floh bis Bethschitta nach Zereda hin, bis an die Grenze von Abel-Mehola bei Tabat. Und als Titel für diese Predigt habe ich gewählt, Gott allein die Ehre. Das Buch Richter ist ja davon gekennzeichnet, dass wir eine ständige Wiederkehr und Folge von dem haben, was ihr ja in den letzten zwei Sonntagen gehört habt. Im ersten Vers, Kapitel 6, heißt es, und die Söhne Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn. Israel verlässt seinen Gott wieder einmal. Israel wendet sich wieder diesen Göttern der Völker um sich herum zu. Und Gott gibt sein Volk seinen Feinden preis. Da gab sie der Herr in die Hand Midians, geht es weiter, 7 Jahre lang. Und die Hand Midians wurde sehr stark über Israel. Und Gott bedrängt sein Volk durch die Feinde um Israel her, so lange, bis sie wieder an diesen Punkt kommen, von dem es dann ja im Vers 7 geheißen hat. Und es geschah, als die Söhne Israel wegen Midian zu dem Herrn um Hilfe schrien, da sandte der Herr einen Propheten. Ja. Sie fangen irgendwann wieder an, weil der Druck so hoch ist, weil es ihnen so schlecht geht. Hier heißt es ja in diesem Kapitel, dass sie sehr verarmt waren, dass sie praktisch nichts mehr zu essen hatten. Dann fangen sie endlich wieder an, nach Gott zu rufen. Und dann beruft Gott einen Richter, und in diesem Fall ist es Gideon, und mit diesem rettet er dann Israel. Und solange dieser Richter am Leben ist, funktioniert es auch einigermaßen, läuft Israel in der Spur, glaubt es an seinen Gott, dient es diesem Gott, lässt die fremden Götter beiseite. Aber sobald dieser Richter gestorben ist, geht das Ganze wieder von vorne los. Und heute sind wir eben in unserem 7. Kapitel an dem Punkt, dass es jetzt wieder soweit ist. Gott rettet sein Volk. Aber wenn Gott rettet, dann tut er das eben mit einem Ziel. Gott ist ein finaler Gott. Gott hat immer ein Ziel, wenn er handelt. Immer. Und meistens hat er nicht nur eins. Gott hat immer mehrere Ziele gleichzeitig im Blick. Anders als wir. Wir sind froh, wenn wir ein Ziel hinbekommen. Gott macht das immer parallel. Gott hat immer mehrere Absichten, die er verfolgt gleichzeitig. Und das sehen wir auch hier wieder. Gott möchte nicht, dass sein Volk ausgelöscht wird. Der Druck ist sehr hoch, aber Gott möchte nicht, dass sein Volk ausgelöscht wird. Das ist zwar das erklärte Ziel des Feindes, aber Gott hat es noch nie zugelassen, vorher nicht in dieser Geschichte, damals nicht, und er lässt es auch bis heute nicht zu. Und er wird es auch in Zukunft nicht zulassen. Egal wie mächtig, egal wie brutal, egal wie unerbittlich, egal wie hochgerüstet, völlig egal. Gott hält seine Hand über sein Volk, Gott hält seine Hand über seine Gemeinde, über alle, die zu ihm gehören. Das lesen wir auch in der Offenbarung, wenn du das liest, was alles geschehen wird und was noch alles auf uns zukommt, ist das die frohmachende Botschaft der Offenbarung. Gott hält seine Hand über die Gemeinde. Niemals wird die Hölle und der Teufel diese Gemeinde überwinden. Niemals. Und das zeigt Gott uns hier in diesem Text in aller Deutlichkeit. Und Gott möchte auch, dass alle erkennen, dass er der allein wahre Gott ist. Niemand ist Gott außer ihm. Das sollen alle erkennen. Und dass am Ende eben auch alle erkennen, dass nur er allein retten kann und er allein die Rettung bringt. Und weil Menschen das erkennen, dass sie anfangen, zu ihm umzukehren und eben diesem allein wahren Gott gehören wollen und dienen wollen. Diese Ziele dienen aber einzig und allein einem einzigen Ziel. Wie es hier in Vers 2 heißt im Kapitel 7. Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können. Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können. Niemand soll sagen können, was hat der Sieg mit Gott zu tun? Wir hatten einfach die bessere Taktik, deswegen hat es geklappt. Unsere militärische Überlegenheit, unsere tapferen Helden, unsere guten Pferde und Wagen, die wir haben, die haben den Sieg gebracht. Ein Freund von mir, der war letztes Jahr in Israel. Es war eine christliche Reise und immer wenn es eine Explosion gab, dann hat der Führer voller Stolz auf das Raketenabwehrsystem Iron Dome verwiesen und hat gesagt, Iron Dome, das schützt uns. Da steht ein jüdischer Mann und er hat nie Gott die Ehre gegeben dafür. Er hat nie gesagt, wir haben zwar den Iron Dome, aber Gott hält seine Hand über uns. Gott ist es, der uns bewahrt. Gott ist es, der uns schützt. Er ist es am Ende. Und danke dafür, Markus, für diesen Psalm. der das ja auch ganz deutlich gesagt hat. Was nützt das alles, wenn Gott nicht seine Hand darüber hält? Und vor dieser Haltung warnt Gott schon immer. Schon von Anfang an warnt uns Gott vor einer solchen selbstgefälligen Haltung. Wenn du schaust in 5. Mose 8, da gibt es ein ganzes Kapitel, das um die Dankbarkeit geht. Und Mose sagt dem Volk, bevor sie in dieses gelobte Land einziehen, da sagt er zu ihm, und du wirst essen und satt werden und du sollst den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen. Du hast es vorhin gesagt, du sollst den Gott ehren. Du sollst deinen Gott loben dafür, dass er dir gegeben hat. Nimm dich in Acht, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, indem du seine Gebote und seine Rechtsbestimmungen und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, nicht hältst. Das nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst und deine Rinder und deine Schafe sich vermehren und dein Silber und Gold sich vermehren und alles, was du tust und hast, sich vermehrt, dass dann nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat, der dich wandern ließ in der großen und schrecklichen Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione sind, in dem dürren Land, wo kein Wasser ist, der dir Wasser aus dem Kieselfelsen hervorbrachte, der dich in der Wüste mit dem Mann speiste, das deine Väter nicht kannten, um dich zu demütigen und um dich auf die Probe zu stellen. Eben, damit der dir am Ende wohltut. Und dann, eben weil es dir so gut geht, du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft. Sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen, damit er seinen Bund aufrechterhält. Und das ist eine Botschaft, die Gott immer wieder sendet. Zum Beispiel eben auch ganz direkt sagt er es in Jeremia 9, ab Vers 22, da steht, so spricht der Herr. Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke errühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich der Herr bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde. Und daran habe ich Wohlgefallen, spricht der Herr. Und das ist zum Beispiel etwas, was David durchaus verstanden hat und das er auch verinnerlicht hatte. Denn er betet im Psalm 34, Vers 3, im Herrn sollen sich rühmen meine Seele, hören werden es die Sanftmütigen und sich freuen. Im Herrn soll sich rühmen meine Seele und die Sanftmütigen werden sich freuen. Warum werden sich die Sanftmütigen freuen? Wenn die Seele des Königs sich im Herrn rühmt, die Sanftmütigen können sich freuen, weil dieser König ein König ist, der sich rühmt, weil er von seiner Abhängigkeit um Gott weiß, der seine Unvollkommenheit sieht, der seine Sündhaftigkeit kennt, der weiß, wie sehr er auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit angewiesen ist, wie sehr er seine Vergebung und Rettung jeden Tag braucht, der seine eigenen Grenzen kennt und weiß, wo seine Fähigkeiten aufhören, und wo alles, was darüber hinaus passiert, einfach ein Werk Gottes ist in seinem Leben. Und unter so einem König, denke ich, da kann man gut leben. Weil das ein König ist, der eben nicht ichbezogen und ungerecht und egoistisch regiert, sicherlich nicht vollkommen, aber der doch einfach einen anderen Blick hat und eine andere Art und Weise, wie er regiert. Und wie ist das bei uns? Wir leben ja doch immer noch, auch wenn zusehends weniger, aber doch eigentlich in sehr guten Verhältnissen. Die meisten von uns wenigstens. Wenn du vielleicht wie heute Morgen unter der warmen Dusche stehst. Wie ist es, wenn du den vollen Kühlschrank aufmachst? Oder wenn du einfach in ein Restaurant gehst, weil du dir das leisten kannst und du sitzt vor einem wunderbaren Essen. Wenn du einen Job hast, von dem du gut leben kannst. Wenn du Kinder hast, aus denen was wird und die gute Wege gehen und du gerade wieder davon anderen erzählst, wie stolz du auf deine Kinder bist. Oder dass ihr alle gesund seid. Oder du es dir leisten kannst, einfach kurz übers Wochenende in die Berge zu fahren und wandern zu gehen. Und du dann so nette Bilder postest in WhatsApp oder in irgendwelchen anderen sozialen Medien. Warum machst du das? Zu was machst du das? wenn du da in diesen Bergen bist und diese Landschaft siehst und das, was Gott geschaffen hat. Rühmst du Gott dafür oder schreibst du es dir selber zu, weil schließlich hast du ja für dieses Geld gearbeitet, hart gearbeitet und hast viele Sachen in Kauf genommen dafür. Wie ist das hier in der Gemeinde? Wer bekommt die Ehre? Wenn wir anfangen, zum Beispiel über die Farbe von Vorhängen zu diskutieren und eigentlich nicht nur diskutieren, sondern eigentlich schon am Streiten sind. Um wessen Ehre geht es denn dann in diesem Moment? Frag dich doch mal, wenn du spürst, dass du jetzt gerade in dieser Diskussion mit aller Gewalt dich da durchsetzen willst an dieser Stelle. Wenn das, was du möchtest, jetzt das sein soll, was die anderen auch möchten, dann frag dich mal, willst du das jetzt, weil das richtig ist? Weil das etwas ist, was nach Gottes Wort der richtige Weg wäre? Oder ist es etwas, das tust du, weil es eigentlich um deine Ehre geht? Darum, dass man deine Meinung akzeptiert, dass man dich akzeptiert? Dass du gesehen wirst, dass du derjenige bist, der es bestimmt hat? Warum kämpfe ich darum? Oder vielleicht geht es sogar so weit, dass es sein könnte, dass du einem Menschen nicht vergeben möchtest, weil er deine Ehre gekränkt hat. Da hat dein Sohn, deine Tochter, wer auch immer, etwas zu dir gesagt und du denkst, wie kommst du da dazu? Warum bist du so respektlos und deine Ehre ist gekränkt an dieser Stelle und du sagst, nö, das vergebe ich dir nicht. Das vergebe ich dir nicht. Du hast meine Ehre verletzt und wenn du das nicht in Ordnung bringst, vergebe ich dir das niemals. Du bist nicht bereit, es zu vergeben, wo Gott doch alle seine Ehre hinten angestellt hat, in diese Welt kommt, Mensch wird, für uns am Kreuz stirbt, damit er dir vergeben kann. Auch in unserem Text ist es so, dass Gott viel tun muss, damit Menschen an den Punkt kommen und verstehen, dass nur ihm allein die Ehre gebührt. Das sehen wir auf dem Weg, den Gott mit Gideon gegangen ist in den letzten zwei Sonntagen, wenn ihr diesen Text anschaut von Kapitel 6 her, wie viel Barmherzigkeit, wie viel Geduld, wie viel Nachsehen es auf Gottes Seite braucht und wie sehr Gott auch da seine Ehre zurückstellt, damit er Gideon dahin bewegen kann, wo er ihn haben möchte, selbst in diesem Text noch, den wir heute hier haben. Zunächst schickt Gideon zwei von diesen 32.000 Mann auf Gottes Befehl hin, alle nach Hause, die Angst haben und verzagt sind. 32.000 Mann waren bei Gideon und nach dieser Aufforderung gehen 22.000 nach Hause. 22.000 gehen nach Hause. Das ist ein Wort, oder? Das ist über ein Drittel. Die gehen einfach nach Hause. Sie gehen nach Hause, weil sie Angst haben und verzagt sind. Und wir finden das jetzt ein Stück weit wahrscheinlich komisch und das ist ja irgendwie auch komisch. Aber auf der anderen Seite entspricht es genau dem, was Mose in diesem Kriegsgesetz im 5. Mose Kapitel 20 dem Volk eben sagt. Es gibt vier Möglichkeiten, warum du, wenn ein Krieg ansteht, nicht in den Krieg musst. Das erste ist, du hast ein Haus gebaut. Oder du hast einen Weinberg gepflanzt. Oder du hast gerade erst geheiratet. Das sind die drei Dinge, wo Gott sagt, das ist etwas, das ist dir geschenkt und das sollst du auch genießen können und da sollst du auch was davon haben. Von diesem Haus, von diesem Weinberg. Du bist verliebt, du hast diese Frau geheiratet, diese Frau hat dich geheiratet. Ihr sollt einfach auch eine Zeit zusammen haben können. Das ist ein Geschenk Gottes und ein Segen. Und die vierte Gruppe, das sind die, wo Gott sagt, wenn du Angst hast und verzagt bist, dann lass es bleiben. Denn du entmutigst nur alle anderen, die mit dir herum sind. Es ist besser, dass 22.000 nach Hause gehen und 10.000 mutig sind, als dass die 22.000 die 10.000 entmutigen. Und was musst du da dabei tun, wenn du jemand bist, der sagt, eigentlich habe ich so Angst, ich kann eigentlich gar nicht kämpfen, dass du jetzt hinstehst und sagst, ich gehe nach Hause. Was musst du tun? Du musst deine Ehre hinten anstellen und die Ehre Gottes und die Ehre des Volkes nach oben stellen und sagen, ich gebe es zu, ich kann das nicht, ich gehe jetzt nach Hause, okay? Und ich hoffe, dass es euch gelingt. Und dass das Heer dieser Feinde sehr groß ist, das sagt uns unser Text ja auch. Ja? dass diese 32.000 eigentlich eh schon wenig sind. Ja? Das heißt ja hier, und Midian und Amalek und alle Söhne des Ostens waren in das Tal eingefallen wie Heuschrecken. Das ist wahrscheinlich für uns gar nicht vorstellbar, dass die ganze Fläche eigentlich mit Heuschrecken dann bedeckt ist. Zahllos waren ihre Kamele wie der Sand. Das ist gigantisch, wenn du versuchst, dir das vorzustellen. Aber da sagt Gott, okay, das sind immer noch zu viele. Das gefällt mir immer noch nicht so. Die 10.000 sind viel zu viele. Und wenn du ja im Hinterkopf hast, dass es in Kapitel 8 dann heißt, dass 120.000 gefallen sind von Midian, Amalek und von den Söhnen des Ostens, dann weißt du, wie dieses Zahlenverhältnis ist. 120.000 sind gefallen und das waren gar nicht alle. Da sind ja auch noch welche übrig geblieben, die davon gerannt sind. Also das ist ja schon ein riesiges Ungleichgewicht, aber Gott sagt, das sind immer noch zu viele. So, und dann sondert Gott noch einmal aus von diesen 10.000 und er tut es auf irgendwie so eine ganz komische Art und Weise, nicht? Wer trinkt wie und das ist dann entscheidend. Und dann gibt es da ja durchaus Möglichkeiten, da was hinein zu interpretieren. Aber bei den Auslegern, bei denen ich nachgeschaut habe und auch so, wie ich das hier lese, kann ich da nichts dran sehen, ja, dass das irgendwie Leute wären, die kampfbereiter oder sonst irgendwas wären, was auch immer einem da einfallen mag. Denn am Ende ist es ja so, dass diese 300 gar nicht kämpfen. Es steht ja in unserem Text, sie standen still, eine Fackel, eine Trompete, blasen, rufen, das war alles. Fertig, nichts mit kämpfen. Ja, also Gott hat einfach ein Kriterium gehabt. Gott wusste, das sind nur 300, die das so machen und die 300 will ich. Und dann hat Gott es dahin reduziert, weil Gott wollte, dass einfach zweifellos klar ist, dass niemand in Frage stellen kann, niemand, egal auf dieser Welt, wo auch immer in diesem Moment, dass klar ist, dass er Israel gerettet hat durch Gideon und durch diese 300 Mann, damit klar ist, wem die Ehre gebührt, nämlich ihm allein und niemandem sonst. Und dieses Prinzip Gottes, das sehen wir ganz oft in der Bibel, wenn du liest. Zum Beispiel Abraham und Sarah. Gott wartet, bis es biologisch absolut klar ist, diese Frau wird nie mehr ein Kind bekommen, das ist unmöglich. Und dann schenkt er dieser Frau ein Kind, damit klar ist, das ist ein Werk Gottes. Das kann nur Gott tun, niemand anders. Beim Auszug aus Ägypten steht Israel vor diesem Roten Meer und Gott wartet, bis der Pharao mit seinen, was weiß ich, wie viel tausend Streitwagen quasi fast dran ist. Und das Volk steht und schreit und weiß, wir sind verloren. Es gibt keinen Ausweg, wir können nirgendwo hin verschwinden. Hier das Meer, es ist egal, wohin wir fliehen, wir sind immer zu langsam. Und dann hält Gott dieses Heer auf, teilt das Wasser, sie gehen auf trockenem Fuß durch dieses Meer hindurch und als sie auf der anderen Seite sind, sehen sie, wie Gott dieses Heer einfach wegspült, einfach auslöscht, einfach so. Jericho fällt, obwohl Israel niemals diese Stadt hätte erobern können. Und wie fällt Jericho? Ähnlich wie das, was wir hier haben, nicht? Sie ziehen 7-mal um diese Stadt und sie blasen Widderhörner. Und sie erheben das Kriegsgeschrei. Das ist alles, was sie tun. Und Gott reißt diese Mauern nieder und Israel kann diese Stadt erobern. David besiegt Goliath. Ein kleiner Hirtenjunge besiegt einen so erfahrenen Krieger. Unmöglich, wenn Gott nicht auf seiner Seite ist. Jesus wartet 3 Tage, als Lazarus gestorben ist, bevor er ihn von den Toten auferweckt. Als er dorthin kommt, sagt Martha oder Maria zu ihm, hey, wir können den Stein da nicht wegmachen, das stinkt schon. Der ist schon so lang tot, der ist mausetot. Und Jesus sagt, hey, mach mal, schieb mal beiseite. Und dann stinkt es echt zum Himmel, dass jeder weiß, da ist kein Leben mehr. Und Jesus ruft ihn und er kommt und lebt. Und er erweckt ihn von den Toten. Und Jesus selbst ist 3 Tage im Grab, damit niemand sagen kann, er war nicht tot. Damit niemand sagen kann, es war keine Auferstehung. Er ist 3 Tage im Grab und er steht auf von den Toten und beweist damit, dass er Gott, Gottes Sohn ist und unser Retter und Erlöser. Jesus hat uns vorgelebt, was es heißt, zur Ehre Gottes zu leben. Indem er den Willen des Vaters getan hat und eben nicht seinen eigenen Willen. damit Gott geehrt wird, indem er sein Leben ganz in Gottes Hand gelegt hat und auch dort gelassen hat, damit der Vater die Ehre bekommt. Und das ist ein Punkt, den sehen wir ganz stark, wenn du dir diese Glaubenszeugen anschaust in Hebräer 11 oder wenn du einfach liest, dann ist das etwas, was du immer wieder siehst, was diese Gottesmänner, diese herausragenden Glaubensmänner, die uns hingestellt werden, ausgezeichnet hat. Sie haben ihr Leben losgelassen in Gottes Hand. Und das ist auch der Punkt, wo Gott Gideon hier an dieser Stelle hinführt, mit diesen 300 Mann. Dem Gideon war klar, das ist vollkommener Schwachsinn, rein menschlich. Das brauche ich gar nicht anfangen. Wenn ich mich jetzt um dieses Lager herumstelle mit meinen 300 Mann, dann gibt es sowieso nur noch eines. Ich kann mein Leben loslassen in Gottes Hand und ich kann meine Fackel nehmen und ich kann in dieses Horn stoßen, Gottes Sieg verkündigen und darauf warten, was Gott tun wird. Und Gott ist noch so gnädig und begegnet seiner Angst und sagt, guck mal da, geh mal da runter, die erzählen dir was. Also Gott spricht nochmal durch den Feind zu Gideon und sagt, du wirst es schaffen, es wird dir gelingen. In Johannes 5 spricht Jesus klar davon, dass es eine Voraussetzung und ein Kennzeichen unseres Glaubens ist, dass wir Gottes Ehre suchen. Zum einen spricht er mal von sich selber in Vers 41 und sagt, ich brauche das nicht. Ich bin nicht darauf aus, von euch geehrt zu werden. Eure Ehre brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche sie nicht. Und dann sagt er zu den Juden im Vers 44, wie sollt ihr auch glauben können? Wie sollt ihr auch glauben können? Bei euch ist jeder darauf aus, von den anderen Anerkennung zu bekommen. Nur die Anerkennung bei dem einen wahren Gott, die sucht ihr nicht. Alles, was ihr tut, ist davon getrieben, dass ihr von den anderen die Anerkennung bekommt. Ja? Denken wir an die Dinge, die Jesus dann immer wieder anklagt. Die breiten Gebetsriemen, das Stehen an der Ecke, dass jeder sieht, dass du betest, das große Almosen, dass du werbewirksam vor dir her posaunen lässt, um es anschließend in diesen Opferkasten zu werfen und so weiter. Und ich denke, wir haben selber genug solche Ideen, was uns anbetrifft, wie wir das tun, wie wir um die Anerkennung eigentlich des anderen ringen und die haben wollen an dieser Stelle. Aber Gottes Ehre zu suchen, das bedeutet dabei eben auch, die Ehre von Jesus zu suchen, seine Ehre zu suchen. Jesus sagt das nämlich auch zu diesen Juden hier in Kapitel 5, Vers 23 in Johannes. Damit alle den Sohn ehren wie den Vater. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt auch den Vater nicht, der den Sohn gesandt hat. Für mich war das bisher immer so ein Vers, wo ich dachte, okay, also gerade so im Blick auf Muslime, ja, wo ich dachte, das ist ein guter Vers, der dir einfach zeigt, du musst Jesus akzeptieren. Wenn du Jesus nicht akzeptierst, kannst du Gott niemals gefallen. Und in der Vorbereitung habe ich das gelesen und dachte, ja, wie ist das eigentlich bei mir? Wie sehr ehre ich dich eigentlich, Herr Jesus? Ehre ich dich mit dem, was ich rede, tue und was auch immer in meinem Herzen sich bewegt? Weil wenn ich dich nicht ehre, dann ehre ich auch den Vater nicht. Und habe gemerkt, okay, das ist durchaus auch wert, sich damit selber an die eigene Nase zu fassen. Und ich habe mich das wirklich gefragt. Ich habe mich gefragt, wie viel von allem, was ich wenn ich zurückschaue in mein Leben, was ich in der Gemeinde gemacht habe, was ich da eingebracht habe und getan habe und wofür ich gekämpft habe und wofür ich gestanden bin, wie viel von dem habe ich eigentlich gemacht zu meiner Ehre? Wie viel wird bleiben, wenn ich vor Jesus stehe an dieser Stelle? Wie viel davon war davon getrieben, dass Gott die Ehre bekommt? Und wie viel war davon getrieben, dass ich die Ehre bekomme? Jetzt lässt man sich natürlich, wenn man das so durch den Kopf geht, stellt sich die Frage, wie kann ich das? Kann ich das überhaupt unterscheiden? Kriege ich das eigentlich überhaupt? Wenn ich mein Herz anschaue, kriege ich das überhaupt auseinanderdividiert? Und ich glaube, dass uns das nicht gelingt. So wie bei vielen anderen Dingen auch, was unser Herz anbetrifft, dass wir es am Ende nie so wirklich genau wissen und es manchmal auch erst hinten nach verstehen, was jetzt eigentlich wieder die Triebfeder war. Aber ich denke, dass wir, wie generell im Glauben, das einfach als Ziel haben sollten. Es sollte unser Ziel sein, zu versuchen, zu leben, zu Gottes Ehre und zu reden, zu handeln, zu denken, zu Gottes Ehre und Jesus zu ehren dabei. Dass ich in den Situationen, in denen mir bewusst wird oder bewusst ist, dass es Gottes Gnade oder Liebe und Barmherzigkeit ist, der ich das verdanke, was ich gerade erlebe, dass ich Gott dann eben dafür die Ehre gebe. So wie Gideon das hier tut. Als er die beiden Feinde belauscht und diesen Traum und diese Traumdeutung hört, dann geht er nicht erst zurück ins Lager und sagt, hey Leute, ich habe hier ein ganz tolles Gotteserlebnis gehabt. Und dann erzählt er das. Der wartet auch nicht bis nach der Schlacht oder bis zum nächsten Gottesdienst zum Teil mitgebracht ist, dass er hier vorkommen kann und kann erzählen, was Gott gemacht hat in seinem Leben. Sondern in diesem Moment, in dieser Situation, wo ihm das bewusst wird, steht hier, fällt er nieder und betet Gott an. Und es ist ihm völlig egal, was sein Knecht, den er da dabei hat, drüber denkt. Und es ist ihm völlig egal, wie diese Situation ist, in der er da ist, ob das überhaupt eine kluge Reaktion ist, im Angesicht dieses feindlichen Lagers jetzt hinzufallen und Gott anzubeten und sich dafür Zeit zu nehmen. Aber er tut's. Er tut's. Er gibt Gott die Ehre und sagt, Herr, das ist so groß, was du da tust. Und dabei darf ich ruhig mich beim anderen bedanken, wenn er mir etwas tut. Wenn etwas geschieht, wo ich sehe, hey, das hast du total super gemacht, so wie du das vorhin auch gesagt hast. Ja. Das hast du toll gemacht. Das ist super, dass du so eine Gabe hast. Und es ist super, dass du die einbringst. Aber dass ich eben dabei auch mir bewusst bin, dass Gott mich durch diesen Menschen beschenkt. Und dass ich das nicht aus dem Blick verliere und dass ich nicht sage, naja, das habe ich ja verdient, dass der das macht. Oder das ist ja klar, weil ich bin ja der Vater, ich bin die Mutter oder ich bin ja schließlich der Vorgesetzte oder ich bin ja schließlich sein Freund oder was auch immer mir da einfällt. Ja? Sondern dass ich mir bewusst mache, hey Gott, danke. Danke, dass du mir durch diesen Menschen begegnest und dass du mir durch diesen Menschen einen Segen schenkst. Das ist etwas, von dem Gott die Ehre zu geben und ihm zurückzugeben an dieser Stelle. Und dann brauche ich mich auch nicht, ja, wenn man mich ehrt für etwas, was ich tue, wenn man mir dankt, wenn man mich lobt für das, was ich tue, da brauche ich mich dann auch nicht so pseudodemütig dagegen wehren, ja. Vor allem, wenn es hier in der Gemeinde passiert und dann sagen, ja, ja, ist schon gut, das ist ja alles für den Herrn, ja. Das brauche ich nicht. Das brauchst du nicht machen. Es ist okay, ja. Gott hat damit kein Problem, dass wir uns gegenseitig ehren. Er hat schließlich in den 10 Geboten das Gebot gegeben, du sollst Vater und Mutter ehren. Und er hat darauf eine Segensverheißung gesetzt und hat gesagt, dass es dir gut geht, deswegen sollst du das machen. Deswegen hat Gott damit kein Problem, dass wir einander ehren. Gottes Problem ist, dass wir ihn vergessen. Dass es uns eigentlich gar nicht mehr interessiert, ob er die Ehre bekommt oder nicht. Das ist Gottes Problem und das ist auch hier das Problem. Dass wir uns unserer eigenen Kraft zuwenden, unseren eigenen Fähigkeiten, dass wir das komplett aus dem Blick lassen, dass so vieles, was wir haben und dass wir das überhaupt haben, am Ende auf ihn zurückgeht. Es ist sein Geschenk. Er stellt es zur Verfügung. Er gibt es uns. Und das tun wir, selbst wenn wir so wie Israel hier mit dem Rücken komplett an der Wand stehen. Ich habe mich gefragt, zurückblickend in eine Zeit, die wir jetzt miteinander als Ehepaar hatten, weil Heike ja Probleme mit dem Rücken hatte und mit der Bandscheibe, wo ich mich persönlich auch so mit dem Rücken an der Wand gesehen habe. In der Vorbereitung habe ich gedacht, da hast du gar nicht daran gedacht, dass das auch etwas ist, in dem du Gott ehren könntest. Weil du warst nur damit beschäftigt, dass hier etwas nicht so ist, wie du es haben willst. Und du hast nur Gott in den Ohren gelegen damit, dass er deine Frau gesund macht. Hätte es vielleicht etwas gegeben, was du hättest hochheben können, um Gott da damit zu ehren? Aber es ist die Aufgabe jedes Einzelnen von uns und es ist die Aufgabe der Gemeinde, dass wir Gott zusammen ehren, wenn wir hier zusammen sind, wenn wir miteinander arbeiten und für sein Reich dienen. An uns soll die Welt sehen und erkennen, dass wir zu Gott gehören und wie wir ihn eben ehren. Das sollen sie daran erkennen können. Und ich möchte uns zum Schluss einen Text aus 1. Korinther 1 lesen, von dem ich denke, dass der das eigentlich sehr gut mit heutigem Bezug transportiert, dieses Thema, das wir hier in unserem Kapitel 7 sehen. Und dieses Prinzip, von dem Gott hier in diesem Kapitel 7 spricht, heute noch genauso gilt. Und auch damals bei Paulus gegolten hat. Er schreibt den Korinthern dann ab Vers 25, denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Denn seht eure Berufung, Brüder. dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind. Genau. So wie er einen schwachen Gideon berufen hat, der ja zwar eigentlich ein Glaubensheld ist, aber wenn du dir anschaust, ja, Gott muss ihn erstmal davon überzeugen, dass er eigentlich selber Vergebung braucht. Dann rettet Gott ihn, als er diesen Baals-Altar niedergerissen hat und rettet ihn vor seinem Vater und vor dieser Meute. Er macht dieses Wunder mit der Wolle. Ja. Er spricht durch die Feinde zu ihm. Und immer wieder siehst du, wie Gideon eigentlich, und liest du, wie er von Angst befallen ist und es dann damit kein herausragender Mensch ist. Es ist ein Mensch, so wie du und ich gewesen, der sich von Gott hat gebrauchen lassen an dieser Stelle. Ja. Sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schande macht. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schande macht. Und das Unedle der Welt, das Verachtete, hat Gott auserwählt. Das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte macht. Dass sich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich im Herrn. Amen. Herr Jesus, wir wollen dich ehren. Du, der du den Thron verlassen hast, der in diese Welt kam, der du dich klein gemacht hast als Mensch. Und ich für uns, die wir dich so wenig ehren, die wir dich komplett vergessen haben und verachtet und ignoriert, dass du dich für uns hingegeben hast, Herr, dein Leben gegeben hast und uns gerettet hast, dass alles, was wir tun konnten und tun können, ist hinstehen und dir danken und sagen, danke, du hast es getan, du bist ans Kreuz gegangen, du bist auferstanden, du veränderst uns, du liebst uns, du beschenkst uns und du bist es auch, der uns ehrt und Ehre gibt. Dafür danke ich dir, Vater. Amen.